Anstoß, der Fußball-Podcast.
Du sag mal, sagt dir der Name Noah Klose etwas?
Nee, wer ist Noah Klose?
Noah Klose ist der Sohn von Miro Klose, von unserem Weltmeister 2014, von Miroslav Klose. Noah Klose ist inzwischen 21 und hat am vergangenen Wochenende sein Profidebüt gegeben in der dritten Liga für 1860 München. Wurde da in der Schlussphase eingewechselt beim 5:0 Auswärtserfolg in Hannover gegen den TSV Havelse. Und ich finde, daran erkennt man, wie alt wir schon sind, wenn jetzt sogar schon der Sohn von Miroslav Klose Fußballprofi ist. Noah Klose heißt er.
Definitiv. Ich habe nur gehört, dass Miroslav Klose so emotional berührt gewesen sein soll, dass er einen Klose im Hals hatte. Aber ich habe ja auch neulich schon gesagt, dass ich ja den Sohn von Sergej Barbares kennengelernt habe und der ja nun auch schon Anfang 30 ist. Also, wo soll das nur hingehen? Ich meine, man könnte ja denken, dass es möglicherweise auch in diesem Jahr große Podcast-Stars aus der Fußballbranche gibt, die möglicherweise auch einen ganz besonderen Geburtstag zu feiern haben. Also von daher, auch das wäre ja ein Indiz dafür, dass wir möglicherweise tatsächlich älter werden, was wiederum auch wenig überraschend ist.
Rate mal, wo Noah Klose geboren wurde, wenn er 21 ist.
Wann er geboren wurde oder wo er geboren wurde?
Ja, vor 21 Jahren, wo er geboren wurde, in welcher Stadt? Möglicherweise in einer Stadt, in der sein Papa Miro mal Fußball gespielt hat.
Das müsste dann ja eigentlich Bremen gewesen sein, oder?
Ja, genau, Bremen. Bremen ist die richtige Antwort. Und ihr hört den richtigen Podcast, ihr hört Anstoß, euren Lieblingsfußball-Podcast. Wir zeichnen getrennt voneinander auf. Fabian Wittke ist noch in Südafrika, sitzt in Kapstadt auf gepackten Koffern und ich befinde mich in meinem Podcast-Keller und gucke aus dem Fenster und sehe dicke, weiße Schneeflocken. Hamburg ist ja normalerweise braun-weiß, aber jetzt schneeweiß. Wenn du heute Abend oder vielleicht auch erst morgen früh in Hamburg landest, dann wird es möglicherweise schneeweiß sein. Zieh dich warm an, mein Lieber. So viel kann ich dir schon mal mit auf den Weg geben.
Ich kann dir sagen, ich schaue jetzt hier gerade noch aus dem Fenster und sehe nicht dicke weiße Flocken, sondern ich sehe große grüne Wellen, die am Ende dann aber auch weiß werden, und zwar dann, wenn sie brechen und dann an den Strand laufen. Ich weiß jetzt momentan noch gar nicht, was ich schöner finde, beziehungsweise ich weiß, was schöner ist, aber auf der anderen Seite weiß ich ja auch, dass du zu Hause auf mich wartest, und hiermit möchte ich schon mal die Einladung aussprechen. Kommende Woche möchte ich dich zu mir nach Hause einladen. Ob wir es dann am Ende schaffen, familiär oder wie auch immer organisatorisch umzusetzen, das wird die große Frage sein. Aber in jedem Fall müssen wir beide wieder mal einen Song anstimmen, und das weiß ich, das wird dir nicht so munden. Und zwar ist ja der HSV ist wieder da. Der HSV ist wieder da. Historischer Heimsieg gegen Union Berlin, das Ganze trotz Rückstand. Und wen habe ich da am vergangenen Wochenende, als ich hier so durch Kapstadt fuhr, im Radio gehört? Ich habe natürlich die Sportschau-App geöffnet, die Konferenz angeschaltet. Und da habe ich Michael Augustin gehört, der zunächst den Elfmeter für Union Berlin geschildert hat und am Ende dann ja auch ein sehr energetisches Stadion erlebt hat. Das soll eines unserer Themen sein. Was haben wir noch auf dem Tableau?
Ja, du sagst ja, ich rede nur oder bin nur bereit, über den FC St. Pauli zu reden, wenn St. Pauli erfolgreich ist. Ich bin heute bereit, auch nach einem 0:4 der St. Paulianer in Leverkusen mit dir über den FC St. Pauli zu sprechen. Und vielleicht magst du auch mit mir über Holstein Kiel sprechen, nach der erneuten Niederlage. Diesmal war es eine gute Leistung, aber am Ende stand dann auch nur ein 1:2 gegen Schalke 04. Kiel kommt der dritten Liga immer näher. Auch darüber könnten wir sprechen. Und vielleicht sollten wir zu Beginn über Hörerfeedback sprechen. Wir animieren euch ja immer, uns zu schreiben. Ihr könnt unsere Folgen kommentieren bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder bei Anstoß-Podcast bei Instagram. Und es gab Kommentare zur letzten Folge. Wenn Daniel viel zu tun hat, hieß die zur vergangenen Folge. Und da sind wir auch auf Werder und Mainz angesprochen worden, auf diesen Vergleich. Da schreibt nämlich Frank, dass die Mainzer sich im Winter ja viel besser verstärkt hätten als Werder. Und dass es bei dem Werder-Kader für jeden Trainer schwer werden könnte. Und Frank hat recht, also Mainz hat nicht nur Urs Fischer geholt, das war ja schon vor der Winterpause. Mainz hat auch Geraldo Becker geholt aus Berlin von Union. Der kam möglicherweise dann auch wegen Fischer nach Mainz. Silas, der ehemalige VfB Stuttgart-Stürmer, ist geholt worden. Philipp Tietz, noch ein Stürmer, ist aus Augsburg verpflichtet worden. Und dann noch Stefan Posch, österreichischer Nationalspieler, war früher mal in Hoffenheim, ist für die Abwehr geholt worden. Ja, der Mainzer Kader ist echt gut, aber auch die Mainzer haben 0-4 verloren in Dortmund am vergangenen Wochenende. Damit hätte ich zum Beispiel nicht gerechnet.
Ja, und das ist natürlich auch genau richtig, was unser lieber Stussi da zusammengefasst hat. Man muss dazu natürlich auch sagen, das war ja diese alte Urs Fischer Union Berlin Stärke, dass man sehr viele Spieler verpflichtet hat mit ganz viel Potenzial, die aber an anderen Orten nicht so funktioniert haben. Und Geraldo Becker hat es ja auch schon mal in der Bundesliga unter Beweis gestellt, ist ja ein unfassbar schneller Spieler, kann auch torgefährlich sein. Silas, müssen wir gar nicht drüber sprechen, hat ja auch schon seine Mega-Saison beim VfB Stuttgart gespielt. Und Philipp Tietz ist natürlich auch einer, der diese Bundesliga-Erfahrung mitbringt. Also von daher hat Mainz 05 da tatsächlich sehr, sehr gute Transfers getätigt. Und wie gesagt, Urs Fischer hat ja dieses Gen, dass er aus Spielern etwas rauskitzeln kann, was woanders nicht funktioniert. Und damit war er ja auch schon sehr erfolgreich bei Union Berlin. Von daher kommt es tatsächlich nicht von ungefähr. Und genau das ist das, was Werder aktuell fehlt. Hinsichtlich der Folgentitel habe ich gerade eben nochmal so drüber nachgedacht, könnte man theoretisch auch, bevor wir da noch tiefer einsteigen in das Hörerfeedback, auch sagen, eventuell natürlich St. Pauli 04 Leverkusen, ob das irgendwie möglicherweise ein Konglomerat oder eine Vereinsfreundschaft werden könnte. Und das andere ist natürlich, wenn Kiel unten ist, ne? Oder Kiel unten liegt, wenn Holstein Kiel unten liegt. Also das wäre vielleicht auch so ein Vorschlag, den ich machen wollte.
Es kommt aus der Nautik, ne? Da muss man so Segelvorkenntnisse haben, um den Folgentitel zu verstehen.
Definitiv. Gab es noch weiteres Hörerfeedback oder wollen wir direkt reingehen?
Ja, es hat Aldratan geschrieben, der hat auch schon die vorvergangene Folge kommentiert und hat die Probleme von Holstein Kiel mit denen von Fortuna Düsseldorf verglichen. Guter Kader, aber mitten im Abstiegskampf. Und er ist der Meinung, dass St. Pauli am Ende über den Strich kommt, weil Irvine wieder stark sei. Aber ja, der ist ja mit St. Pauli am vergangenen Wochenende auch untergegangen. Du darfst entscheiden, mit welchem Thema wir anfangen. HSV, St. Pauli, Kiel sind unsere großen drei Themen heute.
Ich finde, wir sollten mal mit dem HSV einsteigen, weil wir sonst auch häufig darüber sprechen, wenn es beim HSV nicht läuft. Ich finde, wir sollten jetzt mal über den HSV sprechen, zumal du ja tatsächlich auch wahrhaftig im Stadion gewesen bist. Und ich kann mich daran erinnern, dass du schon mal von Spielen geschildert hast. Du hast ja immer dein großes Headset auf und dieses Headset ist ja eben auch nicht nur mit einem sehr starken professionellen Mikrofon ausgestattet, sondern eben auch logischerweise mit den Mickey-Mäusen auf dem Kopf. Und in der Regel sind die sehr gut abgedämpft, sodass man eben die Atmosphäre drumherum zwar noch wahrnimmt, vor allen Dingen natürlich auch über das Mikrofon, aber vor allen Dingen natürlich, dass man auch die Anweisung über die Regie sehr gut verstehen kann, dass man sein eigenes Wort gut verstehen kann und dass man natürlich auch den Mix aus dem Pegel gut verstehen kann. Und hast du schon mal gesagt, dass du da dein eigenes Wort, obwohl du es voll aufgedreht hast, nicht verstehen konntest. Und jetzt geht ja momentan so ein kleines Doppelpass-Reel viral, in dem Tobi Holtkamp, Journalist-Kollege, im Doppelpass gesagt hat, dass diese Energie, die man momentan beim Hamburger SV verspürt im Stadion, dass man die fast nirgends woanders aktuell in der Bundesliga erleben kann, ist natürlich eine steile These, wenn wir uns die Stadien der Fußball-Bundesliga so anschauen, mit Dortmund, von mir aus auch mit dem FC St. Pauli, von mir Offenheim. Aus aber eben auch mit
Wolfsburg,
Heidenheim, genau, die großen fünf. Aber nimmst du das auch so wahr? Würdest du das teilen? Ich meine, ultimativ ist natürlich, wenn man nirgends eine Stimmung wie so beim HSV wahrnehmen kann. Aber würdest du auch sagen, dass diese Energie, die momentan im Volksparkstadion herrscht, zu den besten in der Fußball-Bundesliga gehört?
Schwierig das zu beantworten, weil ich ja nur in norddeutschen Stadien bin. Corona hat uns ja viel Negatives, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Gutes eingebracht. Wir können jetzt getrennt voneinander aufzeichnen, weil wir über ein Tool verbunden sind, das es in der Corona-Zeit oder das es vor der Corona-Zeit noch nicht gab. Aber in Bezug auf meinen Job hat Corona mit sich gebracht, dass wir die Auswärtsspiele der norddeutschen Vereine, zumindest beim NDR, nicht mehr besetzen. Also wenn die im WDR, SWR, BR oder wo auch immer Gebiet spielen. Deswegen kenne ich eigentlich nur die Stimmung in Wolfsburg, in Hamburg beim HSV, in Hamburg beim FC St. Pauli, in Bremen im Weserstadion und kann sie schlecht mit anderen Stadien vergleichen. Aber sie ist sicherlich besser beim HSV als in Hoffenheim und auch in Heidenheim und auch in der Allianz Arena. Vielleicht ist sie sogar mit die beste in der Bundesliga. Ich kann es aber nicht sagen. Was ich sagen kann, Es ist natürlich sehr laut geworden, als Rentzfurt Königsdörfer das 3:1 geschossen hat, auch als Nicolas Capaldo in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 2:1 geschossen hat. Kurz vorher hat André Ilic diese Mega-Chance für Union Berlin vergeben. Da war es ja Daniel Heuer-Fernandes, der einen etwas missglückten Ausflug aus seinem Strafraum gemacht hatte, hatte versucht, den Ball mit dem Kopf außerhalb des 16-Meter-Raums zu klären. Das hat nicht funktioniert. So kam dann Ilic an die Kugel, stand mit dem Ball am Fuß am Strafraum, hatte das leere Tor vor sich und schoss dann links am Tor des HSV vorbei. Und Ilic hat damit mit dieser Aktion seinen Ruf unterstrichen, der erfolgloseste Stürmer der Bundesliga zu sein, sogar der erfolgloseste Spieler mit der schwächsten Abschlusseffizienz aller Bundesligaspieler. In der Schlussphase hat er dann trotzdem noch das Tor zum 2:3 für Union erzielt. Da wurde es nochmal spannend, aber unterm Strich war das ein absoluter verdienter Sieg des HSV gegen Union Berlin. Die Energie, die du angesprochen hast oder die der Kollege im Doppelpass angesprochen hat, die erkenne ich auch. Und zwar nicht nur in diesem Spiel gegen Union, sondern auch in vorherigen Heimspielen in der Saison, die ich schon gesehen habe. Der HSV ist eine Umschaltmannschaft und zwar mittlerweile die beste in der Bundesliga. Alle 3 Tore gegen Union am vergangenen Wochenende sind nach Kontern entstanden. Es sind 10 Kontertore in der gesamten Saison. Damit ist der HSV die beste Umschaltmannschaft in der Fußball-Bundesliga. Das liegt natürlich am System, das total gut dieser Liga zugeschnitten ist, das mittlerweile richtig gut zur Mannschaft passt. Das System, das Merlin Polzin seiner Mannschaft übergestülpt hat. Das liegt aber auch an einzelnen Spielern wie Nicolas Capaldo, der nach Ballgewinn in der Abwehr im eigenen Strafraum super schnell nach vorne kommt, immer wieder auch in gefährliche Abschlusssituationen kommt, hat ja auch das Tor zum 2:1 erzielt. Das liegt an Fabio Vieira, der nach dem Ausfall von Sambi Lokonga ein bisschen defensiver gespielt hat, und zwar auf der Doppel-6 neben Nikolai Remberg, der fußballerisch sehr, sehr gut ist, der viele gute Aktionen nach vorne einleitet, der gute Steckpässe spielt, der natürlich auch seine Theatralik noch nicht abgelegt hat, immer wieder versucht, den Schiedsrichter mit Schwalben zu täuschen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal vor Monaten hier in diesem Podcast angeprangert. Und ich finde das nicht gut, aber was er fußballerisch drauf hat, ist sehr, sehr gut. Und deswegen ist das ein total verdienter Sieg gewesen. Der HSV ist jetzt seit 7 Spielen im Volksparkstadion ungeschlagen. Und spätestens nach dem 2:2 gegen die Bayern ist mir klar, dass die Hamburger in ihrem Stadion jede Mannschaft der Bundesliga schlagen können. Auch Bayer Leverkusen im Nachholspiel Anfang März. Der HSV ist ja aktuell 9. und hat noch dieses eine Spiel in der Rückhand. Und ich möchte einfach mal sagen, herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Der HSV wird nicht absteigen.
Also so weit würde ich noch nicht gehen, aber tatsächlich nimmst du mir meine Überlegungen, meine Gedanken aus dem Mund, weil du hast diese Achse angesprochen. Ich würde auch noch Daniel Heuer-Fernandes, den Torhüter, hinzuzählen. Und zwar muss man ja schon sagen, und das ringt ja auch großen Respekt ab, dass beim HSV gefühlt passieren kann, was möchte. Aber der HSV hat eben eine sehr, sehr gute Achse verpflichtet. Du hast Capaldo angesprochen, du hast Vieira angesprochen, du hast Remberg angesprochen, sind ja alles Neuzugänge. Dann hast du noch Luka Vucevic in der Innenverteidigung. Und das war ja logischerweise nicht klar, dass es so funktionieren würde. Nur weil man vermeintliches Potenzial verpflichtet, bedeutet es ja noch lange nicht, dass das dann am Ende auch so aufgeht. Capaldo ist jetzt im Spiel gegen den ersten FC Union Berlin sogar auch als Kapitän aufgelaufen.
Vucevic, ja, macht er aber schon länger, ne? Weil Justus Paulsen ja ständig verletzt ist und genau. Jetzt war er wieder fit und saß auf der Bank. Paulsen ist ja der eigentliche Kapitän, Capaldo ist sein Stellvertreter.
Genau, das wollte ich gerade sagen, ist dann aber auch als Neuzugang, also Justus Paulsen wäre sonst auch der Kapitän gewesen, hat er sich jetzt länger verletzt, aber genau, dass aber auch die Neuzugänge eben sofort dann auch als Führungsspieler nicht nur agieren, sondern auch eben funktionieren, Verantwortung übernehmen. Und wie gesagt, was ich sagen will, dass es eben auch aufgeht. Mit Abstrichen kann man auch noch sagen, Turuna Riga, der aber natürlich auch nochmal ein schwächeres Spiel mit drin hat. Nikolai Remberg will ich jetzt auch nochmal hervorheben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ein Spieler diese Entwicklung nimmt und dann eben auch konstant zeigt. Ich bringe ja immer ganz gerne irgendwelche Holstein-Kiel-Vergleiche. Wenn wir mal an Phil Harris denken, letztes Jahr in der ersten Liga, dann vielleicht auch ein bisschen überraschend mal 8 Tore geschossen, haben alle schon gesagt, so wow, das ist irgendwie der nächste Große, so, der jetzt aber auch natürlich wie die gesamte Holstein-Kiel-Mannschaft schwächelt, in der zweiten Liga Anpassungsprobleme hat, beziehungsweise Probleme hat, dieses Niveau zu halten. Nikola Rimberg von Preußen Münster gekommen, hat sich hervorragend entwickelt über Holstein-Kiel in die erste Liga und zeigt es eben dann auch bei einem anderen Verein, was nicht selbstverständlich ist. Fabio Vieira wird auch natürlich immer als Unterschiedsspieler gesehen, für den hat man viel Geld ausgegeben. Auf der anderen Seite eben auch, das dann konstant bei einem Aufsteiger zu zeigen in so einer Liga ist nicht leicht. Und es gibt eben auch noch andere Probleme, die der HSV gemeistert hat. Sie haben die Geschichte um Stefan Kunz, finde ich, sehr gut zu den Akten gelegt, beziehungsweise auch abmoderiert, beziehungsweise sind da auch stark geblieben als jener, der natürlich auch für den Erfolg mit verantwortlich ist. Oder natürlich auch die Dompe-Geschichte, dass Yusuf Paulsen, der natürlich auch als eine Art, ja, Ankertransfer, sage ich jetzt mal, im vergangenen Sommer getätigt wurde, der lange verletzt war. Beide wurden jetzt wieder eingewechselt. Auch da hat man sozusagen noch so eine Art Turnaround geschafft, dass es nicht so zu einem dauerhaften Unruheherd wird, gerade mit Dompe. Und Jatta, der jetzt mittlerweile wieder spielt, also das ist schon, finde ich, sehr besonders. Und ich glaube, am Ende lebt es natürlich dann auch als Katalysator von dieser angesprochenen Energie im Volksparkstadion, sodass man als Spieler auch das Gefühl hat, also in diesem Stadion mit dieser Energie, mit diesen Fans, muss man uns auch erstmal schlagen, auch nach Rückstand. Und der HSV hat es gezeigt, im Spiel gegen den VfB Stuttgart auch schon, jetzt gegen Union Berlin, dass da so eine richtige, ich mag zwar dieses Wort nicht so richtig, aber diese Wagenburg-Mentalität, dass da so eine richtige Festung Volkspark entstanden ist.
Du hast jetzt viele Namen aufgezählt. Jean-Luc Dompe, der hat zumindest von meinem Platz aus einen relativ nüchternen Eindruck gemacht. Das ist ja nicht immer so bei ihm. Vor allen Dingen dann nicht, wenn er Auto fährt. Aber einen Namen hast du vergessen. Rendsford Yeboah Königsdörfer, der hat das 1:1 gemacht und das 3:1. 3:2 war der Endstand. Und zudem waren die HSV-Fans am Valentinstag besonders lieb. Das war ja in den vergangenen Wochen und Monaten auch mal anders. Er hat ja viele Spiele gemacht, hat viele Chancen vergeben und hat ja auch selbst gesagt, dass er ganz viel Hass in den sozialen Medien, ganz viel Spott im Internet ertragen musste. Und ich weiß natürlich, dass das nicht immer HSV-Fans sind. Unter einem Instagram-Post kann jeder kommentieren. Jeder hat die Möglichkeit, andere Menschen, vor allen Dingen prominente Menschen im Internet zu beleidigen. Aber ich gehe mal davon aus, dass da auch einige HSV-Fans darunter gewesen sind, die mit Rendsford Königsdörfer nicht gerade zimperlich umgegangen sind. Und der hat geliefert. Der hat an dem Tag gegen Union seine Saisontore Nummer 3 und 4 erzielt, hat sein bestes Spiel gemacht, Kickernote 1,5, das will was heißen, hat geliefert. Und das Matchglück hat auch geliefert. Also nochmal, es stand 1:1 und Andrej Ilic trifft das leere Tor nicht. Und im direkten Gegenzug macht Capaldo das 2:1 für den HSV. Dann hat Steffen Baumgart, der übrigens eine sehr schicke, praktische Brille getragen hat. Kennst du diese Brillen, die dann bei Sonneneinstrahlung gleichzeitig auch zur Sonnenbrille werden? So eine hat er aufgehabt. Kennst du diese Brillen?
Nee, kenne ich nicht.
Das sind so Brillen und wenn die Sonne so ein bisschen dagegen schimmert, dann tönen die ihre Gläser. Also dann, dass ich glaube, Fernfahrer und Taxifahrer haben diese Brillen oft. Also Leute, die vor allen Dingen oft gegen die Sonne gucken müssen. Und Steffen Baumgart hatte auch solch eine Brille auf der Nase am vergangenen Samstag. Und er hat mit Burcu und Skarke 2 Spieler eingewechselt. Das muss so nach 60, 61 Minuten gewesen sein. Die haben auf jeden Fall die Offensive belebt und Skarke hatte auch eine Riesenchance. Also dieses Matchglück, dass Union eben 100%ige Chancen, die von Ilic waren noch viel, viel größer als die von Skarke, nicht nutzt, hatte der HSV an dem Nachmittag auch.
Ja, aber diese Geschichte vor allen Dingen mit der Brille erinnert mich so ein bisschen eigentlich an mein Lebensmotto, dass ja ein Regenschirm auch ein Sonnenschirm sein kann. Ne? Also vor allen Dingen, also Steffen Baumgart scheint da auch alles draus zu machen. Er scheint sehr praxisnah zu sein.
Ja, und Steffen Baumgart hat die Mannschaft des ersten FC Union jetzt wieder in den Abstiegskampf geführt. 7 Spiele ohne Sieg. Das ist die längste Sieglosserie von ihm, seit er Trainer ist bei Union Berlin. Und ja, die Berliner sind jetzt wieder, ich will nicht sagen mittendrin, aber auf dem Weg dahin.
Ist ganz witzig, ne? Also das ist tatsächlich ganz witzig, wieso die aktuellen Eindrücke einem dann so ein Gefühl vermitteln, weil du hast auf der einen Seite gerade eben dem Hamburger SV zum Klassenhalt gerade.
Ja, völlig zu Recht.
Und da hast Der HSV hat 25 Punkte und ist Neunter. Und der erste FC Union Berlin, den hast du quasi wieder zurück im Abstiegskampf begrüßt, ist Zehnter, hat aber auch 25
Punkte. Es geht aber ja nicht um die Punktzahl, es geht um den Trend. Der Trend beim HSV, ich meine, das 2:2 gegen die Bayern, das war das Heimspiel davor. Danach folgte ein 2:0 in Heidenheim und jetzt dieser Sieg gegen Union. Der Trend ist ja total positiv beim HSV in Kombination mit der Heimstärke. Und der Trend bei Union jetzt mit 7 Spielen ohne Sieg ist eben negativ.
Definitiv, aber manchmal sind ja auch diese Spiele gegen spielstärkere Teams leichter oder dankbarer. Beim Spiel gegen den HSV, gegen den FC Bayern München, klar, ist es in der Regel nicht so, dass du da 2:2 spielst, aber du hast auf der anderen Seite natürlich auch nichts zu verlieren. Und ich finde, das hat in diesem Spiel der HSV gezeigt und hat eben diesen Ausreißer nach oben gehabt. Jetzt geht es erstmal auswärts zu Mainz 05 und das ist natürlich so ein Spiel, das nochmal von einem ganz anderen Wert ist, so für den HSV. Danach geht es dann zu Hause gegen RB Leipzig. Also von daher, ich finde, natürlich, der HSV hat die Hausaufgaben gemacht. Der HSV hat sozusagen das eingesammelt und auch noch mehr, als erwartbar war. Aber jetzt geht es natürlich darum, das am Ende auch zu vergolden. Und ich finde, so ein Spiel am Freitagabend bei Mainz 05 ist dann so ein solches.
Ohne Luka Vuškovic, der wird dann gelb gesperrt fehlen, 5. Gelbe. Und auch Merlin Polzin, der hat ja unter der Woche jetzt beim HSV gefehlt, weil er krank war, aber saß dann auf der Bank gegen Union. Auch der ist gesperrt. Also auch der wird dann gegen Mainz nicht zur Verfügung stehen. Zumindest nicht unten während des Spiels auf der Bank.
Ja, definitiv.
So, das war viel HSV. Da wir jetzt schon in Hamburg sind thematisch, wäre es doch ein leichtes, den Bogen zum FC St. Pauli zu schlagen. Jetzt kann ich endlich mal mit einem ekelhaften Klischee aufräumen, das hier in diesem Podcast immer bedient wird, nämlich, dass ich nur im Erfolgsfall über St. Pauli spreche. Und jetzt...
You always sing when you're winning.
Jetzt gibt es ja den Misserfolgsfall. Und ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen, weil ich ja gleichzeitig im Volksparkstadion war, wird Robert Andrich von Bayer Leverkusen recht geben, denn der hatte ja schon nach dem Pokalspiel, das Leverkusen anderthalb Wochen vorher gegen St. Pauli mit 3:0 gewonnen hatte, gesagt, der FC St. Pauli hatte heute nicht die Qualität, uns gefährlich zu werden. Und diese Qualität hatte St. Pauli am vergangenen Samstag erst recht nicht. Das war defensiv, offensiv, in allen Mannschaftsteilen ein kompletter Systemabsturz. Und ja, lässt einige, in dem Fall auch Trainer Alexander Blessin, ratlos zurück. Ich glaube, dass St. Pauli solche Leistungen wie gegen Stuttgart eine Woche vorher 2:1 gegen eine Mannschaft gewonnen, die sich zu dem Zeitpunkt auch und auch immer noch auf einem Champions-League-Platz befindet. Das sind überragende, herausragende Leistungen. Solche Leistungen kann St. Pauli nur punktuell abrufen, genau wie Außenseiter nur punktuell in ganz, ganz großen Ausnahmen im DFB-Pokal sich gegen große Favoriten durchsetzen können. Aber trotzdem kommen jetzt ja Gegner, die zumindest tabellarisch auf Augenhöhe sind. Sonntag 17:30 das Heimspiel gegen Werder Bremen. Und es gibt auch noch Gladbach, Union, den 1. FC Köln, Heidenheim, Hoffenheim, Mainz, Wolfsburg in der Saison. Alles Gegner, die momentan auch im Abstiegskampf involviert sind. Es wäre zu früh, um St. Pauli jetzt schon abzuschreiben. Aber meine große Stärke ist ja auch die Mathematik. Und deswegen habe ich mal ausgerechnet, wer 0,77 Punkte pro Spiel holt, wie der FC St. Pauli aktuell, der holt in den verbleibenden Spielen noch genau 9 Punkte und kommt dann unterm Strich nach 34 Spieltagen auf 26 Punkte. Und ich behaupte mal, dass 26 Punkte unterm Strich nicht reichen werden, um die Klasse zu halten. Und deshalb mache ich mir große Sorgen um St. Pauli. Aber es ist noch zu früh, die Mannschaft abzuschreiben, weil es eben noch direkte Duelle gegen unmittelbare Konkurrenten gibt.
Ja, definitiv. Und am Ende ist es natürlich auch so, dass man als Erstligist dann häufig, so würde ich es auf jeden Fall bezeichnen, wenn man in die Relegation geht, diesen Joker haben könnte. Aktuell wäre das ein Spiel auch schon wieder total verrückt, ne? Wieder gegen die SV Elversberg, die da einfach nicht, egal wie viele Abgänge es gibt, egal wie viel Qualität der Kader verliert, einfach nicht von da oben wegzubekommen ist. Ob du da den Trainer austauscht und andauernd irgendwelche Leistungsträger entfernst, du bekommst die SV Elversberg nicht aus dem Aufstiegskampf, aktuell auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Und am Ende ist es ja auch so, da steht ja nun der FC St. Pauli 2 Punkte hinter, auf Rang 17, 17 Punkte hinter Werder Bremen, 19 Punkte. Und vielleicht muss das auch am Ende der Saison das Ziel sein. Und wie häufig haben wir das schon gesehen, dass eine Mannschaft, die wirklich nicht durch Leistung überzeugt hat, ich denke da an die Wolfsburg-Jahre, ich denke da aber auch an andere Vereine, die sich dann über die Relegation gerettet haben am Ende der Saison. Und das traue ich dem FC St. Pauli in jedem Fall zu. Und genau, es wird davon abhängig sein, wie diese Spiele, du hast ja angesprochen, gegen die direkte Konkurrenz ausgehen. Jetzt am Wochenende gegen Werder Bremen, natürlich ganz wichtig, du hast die anderen Partien auch angesprochen. Und ansonsten hat der FC St. Pauli dazwischen auch nochmal ordentliche Gegner, wie, weiß nicht, Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim, also definitiv auch noch härtere Nüsse, wie man so schön gesagt hat früher. Ja, also vielleicht muss es oder darf es für den FC St. Pauli vielleicht einzig und allein auch nur noch um den Relegationsplatz gehen.
Ja, ich bin auch gespannt, wie sich die Partie am Sonntag gegen Werder entwickelt. Werder kommt ja mit einer noch längeren Erfolglosserie ans Hamburger Millerntor. Ich glaube, jetzt sind es 12 Spiele ohne Sieg. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ähnlich wird wie im Derby Ende Januar gegen den HSV. Das ging 0-0 aus. Beide Mannschaften waren sehr abwartend, sehr zurückhaltend, darauf bedacht, Fehler zu vermeiden, um gegen einen direkten Konkurrenten dann nicht zu patzen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Spiel am Millerntor am Sonntag gegen Werder so ähnlich werden wird wie das Derby Ende Januar gegen den HSV. Aber St. Pauli muss von diesen Spielen gegen die direkten Konkurrenten ein paar gewinnen. Sonst glaube ich nicht mal mehr an den Relegationsplatz. Aber Stand jetzt wäre ja sogar der direkte Klassenhalt noch möglich. Du hast jetzt Rang 16 erwähnt, aber Rang 15 ist ja auch nicht so weit weg. Da befindet sich aktuell der VfL Wolfsburg mit 20 Punkten. Das sind auch nur 3 mehr, als St. Pauli hat. Und ich bin ja selten für RB Leipzig, eigentlich nie, aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt nichts dagegen gehabt, wenn Leipzig gegen den VfL Wolfsburg mehr als nur einen Punkt geholt hätte. Aber in dem Fall war es sogar ein glückliches Unentschieden für Leipzig am vergangenen Sonntag gegen Wolfsburg, das 2-2 meine ich.
Weißt du, wer denn 3 Tore mehr geschossen hat, als Bundesligaspiele gemacht hat und wer sogar, ich meine, es sind 4 Tore mehr geschossen hat als Gesamtwerder Bremen. Ja. Unfassbar, oder?
Ja.
Werder hat 22 Tore in der aktuellen Saison geschossen, 42 kassiert, minus 20. Die Tordifferenz. Und Harry Kane hat 26 Saisontore.
Ja, da fallen mir aber noch ein paar andere Vereine ein, die weniger Tore erzielt haben als Harry Kane. Wenn ich jetzt mal die Tabelle hier vor mir sehe, was sagst du, 26, Harry Kane ist auch erfolgreicher als ganz Heidenheim, als ganz St. Pauli, als ganz Bremen, als ganz Mainz, als ganz Gladbach, als ganz Augsburg, als ganz HSV. Ja, gut, das waren sie dann auch schon, aber das waren einige. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ja, Harry Kane als Verein wäre zumindest nicht in der Abstiegszone der Bundesliga.
Ja, der TuS Harry Kane, ne?
Der erste FC Harry Kane. Ja. Ja, gut, dass die Bayern mit Harry Kane in Bremen gewinnen und dass Daniel Thun mit 2 Niederlagen in sein Abenteuer Bremen starten würde, ist jetzt nicht so überraschend. Und mit den 0-3 sind die Bremer ja, glaube ich, noch ganz glimpflich davongekommen, wobei ich jetzt mehrfach gehört habe, dass das eine sehr gute Leistung gewesen sei, also im Vergleich zu den Leistungen der vergangenen Wochen und Monate.
Ja, ich bin auch tatsächlich mal gespannt, wenn ich es richtig verfolgt habe, wird Koulibaly ausfallen, der ja nun auch da in der Dreierkette gesetzt ist, also sozusagen ein
von Horst Steffen entwickelt, ja, kam aus dem HSV-Nachwuchs und ist dann Stammspieler geworden bei Werders Profis.
Weißt du, wo er geboren wurde?
Wahrscheinlich in Hamburg.
Nee, er wurde in Oldenburg geboren.
Oh.
Ein Deutsch-Franzose.
In Oldenburg, im niedersächsischen Oldenburg oder im schleswig-holsteinischen Oldenburg?
Auf jeden Fall nicht im südafrikanischen. Hier gibt es auch ein Weingut, das Oldenburg heißt. Nee, genau, im niedersächsischen. Da, wo Klaas Häufer Umlauf auch herkommt.
Da, wo der VfB Oldenburg zu Hause ist.
Genau.
der aufstrebende Regionalligist. Ja, der fehlt. Das ist so. Bei St. Pauli werden auch viele, viele Spieler fehlen und Coulibaly wird nicht der Einzige sein, der bei Werder fehlt. Da bin ich jetzt aber nicht im Bilde, wie das Personalpuzzle aussehen wird. Aber das Spiel ist erst am Sonntag. Wir zeichnen übrigens am Dienstag. Heute ist der 17. Februar, am 17. Februar 2026. Um gerade 11.50 Uhr circa zeichnen wir diese Folge auf. Also noch weit entfernt von diesem sehr wichtigen Spiel im Abstiegskampf. Apropos Abstiegskampf, wärst du bereit, jetzt mit mir über Holstein Kiel zu sprechen?
Können wir sehr gerne machen. Ich habe mich nur die ganze Zeit schon gefragt, was kann ich jetzt noch sagen, was wir in der vergangenen Folge nicht gesagt haben. Aber wir können ja erstmal der Reihe nach uns diesem Spiel nähern. Holstein Kiel hat vor allen Dingen mal wieder nach Ecken sehr unglücklich ausgesehen und damit die Sieglosserie, wie der Kicker schreiben würde, des FC Schalke 04 beendet, aber der FC Schalke 04 scheint einen wirklichen Königsblau-Transfer getätigt zu haben mit Edin Dzeko, der jetzt nicht getroffen hat, aber ein Tor vorbereitet hat. Ich glaube sogar zwei Tore vorbereitet hat.
Beide. Na, ja.
Also drei Spiele, drei Tore, zwei Torvorlagen, Edin Dzeko mit 39, weit weg von der Rente und auf der anderen Seite ein Garant, auch wenn das so ein bisschen floskelhaft klingt, für S04. Ja, und Holstein Kiel tritt
ganz,
so ein bisschen
ganz kurz zu den Standardtoren, ja, die waren ja, ja, beide nach Schema F, ne?
Ja,
also
ja.
Ecke, Dzeko war der Zielspieler, einmal legt er ab auf Karaman und da verteidigen, ich glaube, fünf Kieler den Raum, keiner Kenan Karaman, der macht dann das Tor. Und den zweiten Treffer hat Kurucay gemacht, Innenverteidiger. Ich glaube, das war schon sein vierter Saisontreffer. Auch da war Dzeko der Zielspieler, der den Ball abgelegt hat. Also Kiel ist da gleich zweimal übertölpelt worden. Und die Standardschwäche hat sich ja jetzt nicht da am Sonntag plötzlich entwickelt. Die zieht sich durch die gesamte Saison. Ich habe mal nachgeguckt, 31 Gegentore. Das sind gar nicht so viele, finde ich, in der zweiten, ja, Liga. Aber 10 nach Standards. Das ist dann schon mehr als nur ein Trend.
Genau, und das ist ja auch das Problem. Also man kann ja so sagen, so dieses eigentlich und mit diesem eigentlich und mit dem hätte, wenn und aber kommst du logischerweise am Ende nicht an den Fakten vorbei. Aber man muss ganz ehrlich sagen, genau wie du sagst, eigentlich steht die Defensive von Holstein ganz gut. Holstein gehörte zumindest auch in der Hinrunde zu den Teams, die mit die wenigsten Gegentore aus dem Spiel herausbekommen. Das ist natürlich schön, aber wenn du sozusagen mit die meisten nach Standardsituationen bekommst, dann ist es natürlich nicht mehr schön, beziehungsweise egalisiert das logischerweise. Und ich finde vor allen Dingen auch etwas spannend, also jetzt kommen ja mehr oder vermehrt Woche für Woche nicht nur die Stimmen, ich sage jetzt mal auch vielleicht von den Fans, aber auch natürlich auch von den Journalisten, die da sagen, ja, Marcel Rapp, ist die Geschichte auserzählt oder nicht? Auf der einen Seite hat er logischerweise bestimmt auch nochmal ein dickeres Fell beziehungsweise einen dickeren Puffer, ein dickeres Fundament, weil er natürlich der Aufstiegstrainer ist, weil er auch durch seine Leidenschaft und durch auch seine Liebe und seine Verbundenheit zu Holstein Kiel erstmal vielleicht auch gar nicht richtig wegzudenken ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, auch Olaf Rebbe, der stützt Marcel Rapp natürlich auch nicht ganz uneigennützig, weil er natürlich auch weiß, diesen Kader, den haben wir zusammengestellt. Den haben Trainer und Sportvorstand gemeinsam zusammengestellt und der fällt ihnen natürlich, und das haben wir natürlich auch schon tausendmal in diesem Podcast besprochen, ihnen natürlich vor die Füße. Also es gibt ja zwar auch immer mal wieder verletzungsbedingte Ausfälle, auch die haben wir schon thematisiert mit Skripski und mit Bernhardsson, die natürlich auch ganz, ganz wichtig für dieses Team sind. Aber ansonsten konnten sie sich eben auf die Neuzugänge überhaupt nicht so verlassen, wie sie sich das eigentlich gewünscht haben. Kapralik taucht ab, Terkelsen spielt schlecht und schlechter seit Wochen.
Aber der hat einen Elfmeter rausgeholt und Kapralik hat, ja gut, eine Mega-Chance vergeben, ne?
Ja, ja, genau. Und Kelati ist vielleicht ja auch so ein kleines Indiz, habe ich mich gefragt, war jetzt fast ein Jahr nicht dabei, seitdem er jetzt wieder da ist. Der kann ja noch gar keinen richtigen Rhythmus haben, spielt er aber trotzdem und andere Neuzugänge sitzen dafür draußen auf der Bank, ist natürlich irgendwie auch klar. Frederik Rössling, der Sohn von Lars Christiansen, der hat noch, soweit ich noch, ich glaube, der wurde einmal eingewechselt, aber hat eben auch noch nicht dazu beigetragen.
Ja, der fängt jetzt mit Handball an. Also der wechselt die Sportart, habe ich gehört.
geht zum THW, ne? Ja, genau. Und von daher, ja, ist das, glaube ich, dass Nikola Niehoff, der vielleicht auch noch nicht der Booster wurde, was ja vielleicht auch klar ist, wenn der jetzt aus der dritten Liga von Osnabrück zurückkommt. Vieles von dem, was man sich anders erhofft hat, ist bei Holstein Kiel nicht eingetreten. Natürlich auch ganz bitter, dass Tuhumcu sich dann auch nochmal verletzt hat, der ja auch so eine Art Königstransfer werden sollte, wiederum auch in seinen ersten Spielen, nachdem er von der TSG Hoffenheim ohne Kaufoption bis zum Ende der Saison ausgeliehen wurde, auch noch nicht so die Säule wurde. Ich glaube, so der Einzige, auf den man sich aktuell verlassen kann, ist Jonas Meffert und natürlich auch David Setz, der wiederum jetzt der beste Torjäger, glaube ich, bei Holstein Kiel ist, weil er natürlich auch die Elfmeter schießt, der für mich auch tatsächlich überdurchschnittlich performt in dieser Saison. Ja, aber an Zweien kannst du es dann halt auch nicht festmachen. Und Jonas Krumrei, den ich auch für ein sehr großes Torhütertalent halte, spielt aber auch erst seine erste Zweitligasaison als Stammtorhüter bei Holstein Kiel, der auch noch nicht diese Bälle rausholt, wie man so häufig sagt, die unhaltbaren. Und von daher ist es schwierig. Und wenn ich das richtig abgespeichert habe, dann spielt Holstein kommendes Wochenende gegen Darmstadt 98. Und Darmstadt 98 gehört ja, wie wir das jetzt gerade auch gesehen haben, zu den absolut, gegen den Karlsruher SC spielen sie erst.
Und ja, genau.
Gegen Darmstadt 98, genau. Auswärts beim Karlsruher SC. Und dann spielen sie, zu Hause gegen Elversberg. Ich dachte Darmstadt, ja, oder vielleicht war Darmstadt auch schon dabei. Nee, genau, und dann danach auswärts bei Darmstadt 98. Also wie gesagt, auswärts in Karlsruhe, zu Hause gegen Elversberg und dann bei Darmstadt 98. Da solltest du zumindest einmal, dreimal punkten oder vielleicht dreimal unentschieden spielen.
Sicher. Aber schön ist doch, dass Aldin Jakupovic, der 19-jährige Slowene von Holstein Kiel, seinen Fan-Moment hatte. Er hat sein Idol getroffen und zwar direkt auf dem Fußballplatz. Er hat sich danach noch mit Edin Dzeko fotografieren lassen, hat sich ein Trikot von Edin Dzeko, der übrigens 20 Jahre älter ist als Jakupovic, überreichen lassen. Und egal, was in dieser Saison noch passiert, für Jakupovic hat sich der Wechsel im Winter nach Kiel schon jetzt gelohnt.
Ja, definitiv. Ein Selfie mit Edin Dzeko. Viel mehr ist vielleicht in dieser Saison bei Holstein Kiel auch nicht drin. Nein, aber ich bin wirklich gespannt, wie lange dieses Vertrauen in Marcel Rapp und in den erfolgreichen Abschluss der Saison, und das kann ja dann eigentlich auch nur der Klassenerhalt sein, wie lange dieses Vertrauen noch hält.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das sehr gut. Welche Möglichkeiten hast du, nachdem das Transferfenster schon geschlossen hat, wie Mitte Februar als Sportdirektor? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder entlässt du den Trainer oder du stärkst den Trainer. Du beobachtest ihn, du bewertest seine Arbeit und siehst auch, dass es da keinen Riss in der Mannschaft gibt. Und ich behaupte das einfach alles mal. Und siehst dann auch solche Leistungen wie gegen Schalke, unglücklich verloren. Hast davor natürlich auch schwache Leistungen gesehen, vor allen Dingen in Fürth, gegen Fürth zu Hause. Die Niederlage war natürlich bodenlos und das Spiel danach auch. Aber welche anderen Möglichkeiten hast du? Nämlich keine. Deswegen hat sich Olaf Rebbe von zwei möglichen Wegen für einen entschieden, und zwar den, an Trainer Marcel Rapp festzuhalten, und deswegen stärkt er ihn auch, und zwar Wochenende für Wochenende, wann immer die Fragen kommen, nach der Zukunft des Trainers, nach einer möglichen Entlassung. Ja, und diesen Weg muss er jetzt durchziehen, das ist seine einzige Möglichkeit.
Ich glaube vor allen Dingen auch, was Marcel Rapp aktuell noch hilft, ist, dass ich zumindest nichts Gegenteiliges höre, im Sinne von, dass die Mannschaft, das ist immer die ganz große Frage, kann eine Mannschaft gegen einen Trainer spielen, aber dass die Mannschaft sozusagen dem Trainer auch nicht mehr folgt. Ich glaube einfach nur, dass es eben den Output nicht gibt, ne? Das sind teilweise unglückliche Sachen, teilweise ist es die fehlende Konstanz, die ich angesprochen habe. Ich glaube nicht, dass die Spieler den Eindruck vermitteln, dass sie das Konzept des Trainers nicht verstehen, dass sie mit dem Trainer nicht können. Ganz im Gegenteil, man hört eigentlich, dass Marcel Rapp ein sehr sozialer Trainer sein soll, der immer wieder auch Einzelgespräche sucht, der ja auch häufig den gesamten Kader auch einbaut und häufig nach Trainingsleistungen entscheidet, wie er am Wochenende aufstellt, natürlich auch zu Rotationen gezwungen ist, aber sich natürlich auch viele Spieler auch positiv vor allen Dingen unter Marcel Rapp entwickelt haben. Und von daher kann ich mir eben das nicht vorstellen, dass es diese Chemie nicht mehr gibt zwischen Mannschaft und Trainer. sondern eben einfach das, was manchmal erklärbarer ist und manchmal unerklärbarer ist, dass es eben nicht zu dem Output kommt, den man sich gemeinsam eigentlich erarbeiten möchte. Und manchmal weißt du auch nicht, woran es liegt, weil wie gesagt, manchmal flutscht es dann, dann gerätst du in diesen Flow und manchmal funktioniert es dann nicht. Und dafür ist diese zweite Liga einfach zu ausgeglichen, als dass du dir mal eine längere Schwächephase erlauben kannst.
Weißt du, was auch gerade sehr schlecht funktioniert?
Unsere Verbindung?
Ja, unsere Verbindung. Geht nur mir das so oder bin ich auch so ganz abgerissen, so bruchstückhaft nur zu hören?
Nee, du bist hier eigentlich, kommst hier in Kapstadt sehr gut an. Noch besser als ohnehin schon.
So, und an dieser Stelle wird's dann schwer erträglich, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt. Das liegt nicht wie sonst immer am Inhalt, sondern irgendetwas hat bei der Aufnahme nicht funktioniert. Das haben wir jetzt gerade eben beim Abhören festgestellt. Das geht leider bis zum Ende so weiter. Und deswegen machen wir vor der Kultrubrik Schluss. Es gibt keinen, der eine überrascht den anderen, weil das wollen wir euch nicht antun. Das tut in den Ohren weh. Es kommt ja immer die Frage hinten raus, wo sind wir am Wochenende? Fabian ist bei der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel zwischen Holstein Kiel und dem Karlsruher SC und dann noch in der Regionalliga bei Phoenix Lübeck und bei Eintracht Norderstedt im Einsatz. Und ich bin am Samstag in der dritten Liga an der Bremer Brücke, VfL Osnabrück gegen Rot-Weiß Essen. Zwei Traditionsvereine, ein Ziel. Beide wollen in die zweite Liga aufsteigen und beide können das noch schaffen. Und am Sonntag werde ich dann das erste Mal in dieser Saison bei Hannover 96 sein. Hannover 96 gegen Dynamo Dresden. Was packen wir auf die Spotify-Liste? Ich packe einen Song rauf und zwar ist das der Song Ti Amo Italiano, den ihr gerade immer hört, wenn ihr die Olympischen Spiele bei ARD und ZDF verfolgt. Das ist der offizielle Olympiasong der Sportfreunde Stiller. Den gibt's von mir und von Fabian gibt's einen Song von Gordon Lightwood, heißt glaube ich der Künstler, If You Could Read My Mind. Und Fabian hat noch erzählt, wie schwer ihm der Abschied aus Kapstadt fällt. Aber ich glaube, wenn er hier im Hamburger Winter ankommt und einfach mal so in eine Klimazone einsteigt, in der es 40 Grad kälter ist, dann wird er sich sehr schnell wieder wohlfühlen. Sorry für die Schwierigkeiten. Ich freue mich trotzdem auf euch nächste Woche. Macht's gut, kommt durch die Woche und habt vor allen Dingen viel Spaß bei den Fußballspielen am Wochenende.
Anstoß, der Fußball-Podcast.